Vom Heft Jünger ausbilden wie Jesus. Heute die Lektion Nummer 7, die Rolle der Lehre in der Jüngerschaft. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagen. Kolosser 2, 7. Ja. Ne, gefestigt. Letzte Woche hatten wir das Thema Befestigung und heute hier steht es, befestigt in Glauben, in Jesus. Und was steht da? So wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend. Das heißt überfließend im Glauben, aber überfließend auch in der Lehre, so wie ich diesen Vers verstehe. Deswegen Befestigung und Lehre hat eins mit dem anderen zu tun. Und ja, heute geht's um die Rolle der Lehre in der Jüngerschaft. Ja, weil wir besprechen immer das Thema, was ist Jüngerschaft? Oder ich sage mal so, im Hintergrund von all diesen Heften steht ja die Frage, was ist Jüngerschaft? Und wie gesehen, vor 2-3 Wochen, Jüngerschaft hat ja viel mit Seelsorge zu tun, ne, mit geistliche Elternschaft zu tun. Und wenn wir da sagen wir so aufhören würden und heute sagen, okay, Schluss mit Schulung, ne, könnte man vielleicht diesen falschen Eindruck bekommen, dass eine Jüngerschaft hier nur Seelsorge und geistliche Elternschaft ist. Aber das ist ja die eine Seite. Und die andere Seite ist die Lehre. Kann man sagen, so ganz plump Lehre. Ne, das, was wir hier durchziehen, jeden Freitagabend eine Stunde setzen, hier mit dem Heft lesen, Notizen machen, sich Gedanken machen, hier mit dem Stift am Rande vom Heft Sachen schreiben, hier mit Textmarker Sachen markieren und so, das wirklich durchstudieren. Und wer hier dieses Video schaut, kann ja auch Pause machen und sich Notizen machen, und wenn du irgendwas nicht verstanden hast, kannst du das spulen, ne? Und wieder anhören und so weiter. Das heißt, wirklich durchstudieren, weil es ja auch diese andere Seite ist, die Kenntnisse, ganz plump, die Informationen im Kopf zu bekommen. Die Bedeutung von Bibelkenntnisse. Isaias, würdest du bitte hier Matthäus 7, 24 lesen?
Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Matthäus 7, Vers 24.
Ja. Wenn wir uns fragen würden, in einer Skala von 0 bis 10, welche ist die Bedeutung von Bibelkenntnisse? Ja, würde ja jeder Christ sagen, ja, 10, sicher, ne? Aber wenn wir sagen, ja, Bibelkenntnisse sind wichtig, was machen wir dann? Studieren wir wirklich die Bibel? Ne? Studieren wir, vertiefen wir uns? Oder machen wir Schulungen? Ich habe oft den Eindruck, dass viele sowas nicht mögen. Schulungen, sich hinsetzen, studieren, ähnlich wie hier in einer Schule oder in einer Hochschule, in einer Uni, wo man sich einfach hinsetzt und einen Vortrag hört und sich Notizen macht. Das heißt, Informationen bekommen, die aufnehmen und die im Kopf behalten. Kenntnisse, Bibelkenntnisse. Die Bibel liest und viele Kapitel der Bibel jeden Tag und sowas. Ist das wichtig oder nicht? Und deswegen nehme ich dieses Wort von Jesus, wo er sagt, jeder, der meine Worte hört und sie tut, den will ich einen klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Das heißt, ja, Jesus macht diesen Vergleich. Wer die Worte Jesu, das heißt die Worte der Bibel, die Bibel nicht studiert, ja, weil nur, wir können ja die Worte der Bibel nur tun, wenn wir sie auch kennen. Deswegen müssen wir die auch studieren. Das heißt, wer die Worte Jesu nicht studiert, der kann sie nicht tun, und dann kann er auch keinen klugen Mann sein, der sein Haus auf dem Felsen baute, sondern ihr kennt schon den Vergleich hier Matthäus 7, der andere, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. Deswegen Kenntnisse, Bibelkenntnisse. Weil ja, Noch ein Argument, warum die Bibel zu kennen, die Bibel zu studieren, wichtig ist. Weil die Bibel ja das einzige Buch ist auf der ganzen Welt, was uns die Offenbarung Gottes bringt, die uns Gott näher bringt, die uns helfen kann, Gott zu kennen. Und ja, Bibelkenntnis ist eine der wichtigsten Grundlagen des Lebens eines glaubenden Christen. Okay, wenn ich sage eines, zusammen ja mit diesem Tun, Bibel lesen und sie tun, ne? Nicht nur kennen im Kopf. Ne? Es gibt ja auch Leute, die da das ein bisschen durcheinander bringen. Die denken, ja, die Bibel kennen, ne? Auswendig wissen. Das ist, was Gott von uns will. Nein, das ist auch falsch. Die Bibel verstehen, durch die Bibel Erleuchtung bekommen, durch die Bibel den Wille Gottes verstehen. Und das ist ja noch was anderes als hier die Bibel, als hier so eine Art Bundesgesetzbuch zu benutzen. Es gibt leider viele Christen, die denken, Christ zu sein heißt, ja, ich gehe jede Woche in der Gemeinde, höre mir die Predigt an, eine halbe Stunde, und das genügt mir, damit ich ja geistlich wachse und stark bleibe. Hätten wir schon besprochen vor ein paar Wochen. Und wenn ich sage, nein Leute, ihr braucht mehr, ihr braucht wirkliche Schulung, richtige Schulungen, wo ihr euch hinsetzt und hier eine Stunde lang, ne? Und das ist ja noch wenig. Man könnte hier 2 Stunden machen oder man könnte hier 4 Stunden jede Woche machen und so weiter. Aber eine Stunde pro Woche ist, wie kann man sagen, auch sehr viel, damit ihr das auch die ganze Woche mit euch in euren Alltag nimmt, damit ihr das ja wieder durchkaut, damit ihr das durch den Kopf lässt und so weiter. Deswegen ist auch nicht gut, dass man ja zu viel studiert, weil man muss ja das alles auch beleuchten mit der Praxis und gucken, stimmt das, was ich gelernt habe, wie kann ich das anwenden und so weiter. Deswegen ist ja, ich sage mal so, eine Stunde auch eine Menge, die auch sehr gut ist in diesem Sinne. Eine Stunde jede Woche und dann die Zeit haben, das durchzukauen sozusagen. Es gibt auch Leute, die hier 1. Johannes 2,27 nehmen und sagen, weißt du was, lieber Rolf, ich brauche gar nicht die Lehre, ich brauche gar nicht die Jüngerschaft, ich bete nur und Gott zeigt mir, was ich zu tun habe und so, ne? Weil die da diesen Text aus dem Zusammenhang reißen. Ganz aus dem Zusammenhang, weil ja die ganze Bibel und ja das Neue Testament auch lehren uns die Bedeutung von studieren, das Wort Gottes studieren. Zum Beispiel Psalm 119, sehr bekannt, ne? Über das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wichtig, das Wort Gottes ist wichtig. Und Jesus, ne, hat gelehrt, hat die Bibel gelehrt. Es steht ja nicht, ja, dass er die Bibel gelehrt hat, aber ja, die Schriften vom Alten Testament, der hat sie gelehrt. Jesus war ein Lehrer. Und wenn die Leute sagen, ich brauche keinen Lehrer, ich brauche niemanden, der mir erklärt, die Bibel erklärt, ja, dann würde sowas, als würde man den Jüngern sagen, ihr braucht gar nicht Jesus nachzufolgen und so, ne, ihn hören, was er zu sagen hat oder so, ihr braucht das gar nicht, ne, nur beten und so, und ne? Versteht ihr? Das ist falsch. So ein Gedanke führt Menschen, die so ticken, die fallen oft in ihre Lehren. Das ist ja der Fall, leider der Fall. Die denken, ne, nur beten, die Bibel lesen und da wird schon alles gut. Das ist schlimm. Und auch solche Menschen, die wachsen auch geistlich sehr langsam oder gar nicht und werden nie wirklich im Reich Gottes richtig was tun, was Sinnvolles tun. Die Praxis zeigt uns das. Und noch vor ein paar Tagen habe ich mit einem Bruder geredet, der war sehr enttäuscht von den Christen und er hat gesagt, ja, die Christen, die wollen nicht lernen. Die wollen ja nur hier auf Instagram ein paar Fotos gucken und dann denken sie, das ist schon genügend, damit sie ja geistig auferbaut sind. Die wollen nicht lehren, die wollen sich nicht hinsetzen, die wollen keine Bibelstunde, die wollen keine Lehre, die wollen keine Jüngerschaft. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, warum machen wir das? Warum machen wir Jüngerschaft in dieser Art und Weise mit Lehre? Warum, ne, plädieren wir dafür? Nicht, weil die Menschen uns hinterher rennen und sagen, Rolf, bitte, lehre uns, bitte, bitte, mach Jüngerschaft, bitte, gib uns jede Woche eine Stunde Lehre, damit wir einschlafen oder so. Ne? Ich mache das nicht deswegen, sondern weil es steht, Jesus hat gesagt, lehrt sie alles halten. Jesus hat gesagt, lehrt sie. Jesus hat befohlen, dass wir die Menschen lehren. Deswegen machen wir das, weil wir Jesus gehorchen. Jesus hat gesagt, lehrt sie. Und was passiert mit den Menschen, die nicht Lehre wollen, die keine Lehre wollen, die sich der Lehre nicht unterwerfen, die sagen, ja, Lehre ist langweilig, okay, ich gehe zum Gottesdienst, der ist, ich sag mal so, mehr ne, bewegt und so, aber Lehre will ich nicht. Was geschieht mit diesen Leuten langfristig? Die werden nicht in der Leiterschaft, die wachsen nicht in der Leiterschaft. Die werden immer Mitglieder der Gemeinde sein. Oder ich sage so gutwillige Leute, die versuchen etwas zu tun, aber nie wirklich Mitarbeiter Gottes, die etwas Sinnvolles machen. Versteht ihr? Lehre brauchen wir dafür. Man kann Jesus nicht nachfolgen, ohne zu wissen, was er von uns erwartet. Wissen. Versteht ihr? Das hat mit Wissen zu tun. Einer könnte kommen und fragen, das heißt, dass jemand, der Analphabet ist, Jesus nicht nachfolgen kann. Was können wir dann sagen? Ja, schau mal, die Jünger Jesu, die waren auch Analphabeten, ne? Die konnten auch nicht lesen und schreiben, haben ja Jesus nachgefolgt, aber hatten die keine Lehre? Nein, Jesus hat sie gelehrt. Die waren Analphabeten am Anfang, aber später, zum Beispiel Petrus, er war ein Fischer, war Analphabet. Aber später hat er Briefe geschrieben. Ich weiß nicht. Ne? Ich kann genau noch mal die Tüte. Dich. Okay. Ne? Die waren ja, ich sag mal so, am Anfang Analphabeten, aber im Laufe der Zeit haben die gemerkt, dass ne, das Lesen und Schreiben wichtig ist. Und später hat Petrus auch Briefe geschrieben. Und so gibt es Leute, die, es, wenn sie sich bekehren, Analphabeten sind oder gar nicht mögen, etwas zu lesen. Aber weil sie sich bekehrt haben, merken sie, die Bibel lesen ist ja ganz wichtig. Eine Andacht machen oder jeden Tag ein paar Kapitel der Bibel zu lesen ist wichtig. Da haben sie auch gelernt zu lesen durch die Bibel. Ich habe gehört von Menschen, die anhand der Bibel gelernt haben, wie man liest. Ja? Weil sie einfach Gott lieben. Die sagen, liebe Gott, ich will Gott besser kennenlernen. Was brauchen wir? Ja, die Bibel lesen. Ich kann nicht, habe nie, ne? Bin nicht zur Schule gegangen, ne? Und so weiter. Dann gibt's Leute, ich sag mal so, im, ne, auf dem Land oder so ganz hinten, die ne, diese Möglichkeit nicht hatten oder noch vor 20 Jahren oder so, dann haben sie sich angestrengt und haben das gelernt, weil sie haben das kapiert. Wenn ich ein Christ werden will, muss ich lernen, muss ich vieles lernen. Ne? Lehrt sie alles halten. Ja, es geht nicht nur um das Halten, sondern auch um zu wissen, was man halten soll. Wenn ein auszubildender Kfz-Mechaniker meint, ich will die Theorie nicht wissen, ich will nur schrauben, ne? Versteht ihr? Ihr kennt vielleicht solche Leute, die denken, ja, Kfz-Mechaniker, gute Sache da, ne? Jeden Tag hier mit Werkzeuge umgehen und da hier eine Schraube locker machen und hier eine Schraube festmachen, hier einen Motor ausbauen und so und hier einen anderen Motor einbauen und Räder austauschen und sowas, Öl wechseln und so. Dafür braucht man ja keine Bücher lesen, ne? Würde viel denken. Aber wer schon eine ja, Ausbildung gemacht hat zum Kfz-Mechaniker, weiß, dass das nicht stimmt. Ja, das heißt, man benutzt so ein witziges Wort, Mechaniker, ne? Mechaniker mit dieser Betonung von jemand, der ne, einfach darum schrauben will. Ich weiß nicht, ne, welches das richtige Wort ist, um das so zu sagen. Jemand, der, ich sag mal so, handwerklich begabt ist und früher hat's so funktioniert. Die ersten Autos, die ersten Mechaniker, was haben die gemacht? Die haben geguckt, ne, oh, das funktioniert nicht, mal gucken, hier eine Zange nehmen und hier und da ein bisschen locker machen und so weiter, ne? Aber ich frag mal euch, ne, die ein Auto besitzt, würdet ihr ein Auto hinbringen zu einem solchen Kfz-Mechaniker, ne, der nicht wirklich eine Ausbildung gemacht hat, der so nur gelernt hat durch selber basteln sozusagen. Versteht ihr den Unterschied? Oder würdet ihr zu einem Arzt gehen und wo ihr wisst, dass ihr gar kein Medizin studiert habt, nur durch hier im Internet Sachen zu lesen und also weißt du, ich kenne so viel, habe so viele Videos auf YouTube gesehen über Medizin und so weiter. Ich kann schon praktizieren wie ein Arzt. Versteht ihr? Es gibt Leute, die so, ne? So denken. Würdet ihr da hingehen, ne? Und so ähnlich ja auch, ne, Menschen im Reich Gottes. Es gibt Menschen im Reich Gottes, die wollen Sachen für Gott tun. Ich will arbeiten für Gott, ich will ein Evangelist sein, ich will ein Seelsorger sein, ich will dies sein und jenes. Aber lernen wollen sie nicht. Eine Ausbildung wollen sie nicht machen. Studieren, hier Jüngerschaft, jede Woche eine Stunde, das wollen sie nicht. Merkt ihr, ne? Dass es nicht gut ist. Menschen, die keine Ausbildung gemacht haben, ne? Die können vielleicht von 10 Autos vielleicht 5 reparieren. Okay, aber die anderen machen die kaputt. Oder 5 Menschen kann er helfen. Aber die anderen macht er krank. Dieser, ne, ich sag mal so Arzt sozusagen, der keine Medizin studiert hat. Und deswegen ist wichtig, ne, das Lernen, das Studieren, die Kenntnisse sind auch wichtig. Sind auch wichtig, ne. Okay, es gefällt mir nicht, wenn ich zum Arzt gehe und er, mich, ich sag mal, kaum begrüßt und schon fragt, welche Symptome haben Sie und so, Kopfschmerz und so weiter und nach unten guckt, okay, Kopfschmerz und so, ah, okay, Sie haben das und jenes. Das heißt, auch diese menschliche Seite ist ja auch wichtig, wie in der Jüngerschaft. Die Schulungen, ne, sind ein Teil der Sache, der andere Teil, ja, die Seelsorge, geistliche Elternschaft, das gehört alles ja zusammen. Die menschliche Beziehung, die menschliche Ebene und sowieso im Glauben, ne, hat ja alles mit der menschlichen Ebene zu tun. Aber halt, ich sag mal so, aufgebaut auch über die Bibelkenntnisse. Und wenn, ne, Menschen wirklich sinnvolle Sachen für Gott machen wollen, dann müssen sie viel lernen. In der Bibel lernen. Solche Schulungen, die ja nichts weiteres sind als Auslegungen der Bibel. Ich bringe euch hier die Bibeltexte. Ich habe ja alles das ja mit Bibeltexte hier hinterlegt, nicht nur um meine Ideen zu beweisen, sondern weil ich ja auch die Bibel gelesen habe und merke, das, was ich euch sage, kommt aus der Bibel heraus. Zum Beispiel, nächste Überschrift, Gott hat uns ein Buch gegeben. Die Bibel ist ja nicht aus Zufall entstanden. Ganz, ganz wichtige Aussage. Die Bibel ist nicht aus Zufall entstanden. Die Bibel ist ja auch nicht ein Haufen lose Bücher. Viele denken das. Ja, hier, 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose und so weiter. Und dann Matthäus, Markus, Lukas, ein Haufen Bücher, die man ja irgendwann zusammengestellt hat. Nein, so ist das nicht. Wir haben das studiert im Heft Nummer 1. Die Bibel ist ein Wunder. Sie wurde von Gott geschrieben. Das heißt, Gott hat jeden Prophet, jeden Apostel den Befehl gegeben, das zu schreiben. Das heißt, Gott steht hinter der Bibel. Das heißt, Gott hat uns, ja nicht nur uns, das heißt schon vor 2000 Jahren, der Welt ein Buch gegeben. Und warum meint er, hat er ein Buch gegeben? Damit die Leute sich vor diesem Buch hinknien und das Buch anbeten? Nein, damit die Leute das Buch studieren. Lesen, was da drin steht. Sich damit beschäftigen, mit diesen Schriften, versteht ihr? Deswegen, wer sich nicht damit beschäftigen möchte, ne, der handelt nicht nach dem Wille Gottes. Warum hat Gott seine Offenbarung in Form eines Buches gegeben? Gott könnte ja in einer anderen Art und Weise, ne, seinen Wille den Menschen sagen. Zum Beispiel hier nur durch Propheten. Die ganze Zeit. Immer Propheten schicken, immer Propheten schicken. Ne? Wie es ja ganz am Anfang war. Könnte er machen. Aber durch schriftliche Sachen sind schwerer fälschbar. Wenn man etwas Schriftliches hat, okay, kann man auch fälschen, aber ne, das gesprochene Wort ist immer leichter zu fälschen. Wenn jemand etwas gesagt hat, ihr kennt schon dieses Spiel, was man ja in der Schule so macht als Kind, ne, wo viele Kinder im Kreis sitzen und
Stille Post.
Ne? Ja, am Anfang sagt man einen Satz zum ersten Kind und ein Wunder, ne? Da am Ende kommt ja ein völlig anderer Satz raus. Und das sind ja nur 10 Kinder oder so. Stellt euch mal, ne? Ich mal meinen Tender. Stellt euch mal vor, wie es wäre, ne, mit 100 Menschen oder so. Das heißt, wenn jetzt von der Zeit, als Jesus als Jesus lebte, ne, als Jesus, ja, so 2000 Jahre, wenn alles, was wir heute über Jesus wüssten, mündlich weitergegeben wäre, ne, in diese 2000 Jahre, immer von Mund zu Mund, versteht ihr? Ne, dann hätten wir heute ja völlig was anderes. Niemand könnte beweisen, dass Jesus irgendwas gesagt hat, versteht ihr? Dann könnte man ja keine Gewissheit haben, ob ne, irgendwas stimmt, überhaupt stimmt. Alles nur immer mündlich weitergesagt, das ne, ist ja ganz leicht fälschbar. Jeder kann behaupten, dass jemand irgendwas gesagt hat. Aber schriftlich ist es schon schwerer. Gibt's auch Fälschungen, ne? Aber da gibt's ja auch ganz, ganz viele Manuskripte der Bibel, viele, viele alte Manuskripte der Bibel, die dann, ich sag mal so, die in verschiedenen Orten gefunden wurden, wo man dann sagen kann, nee, das beweist uns, dass das, was da drin steht, wirklich so richtig ist. Schriften können leichter erhalten werden als ne, eine mündliche Überlieferung, weil ja eine mündliche Überlieferung müsste dann ne, auswendig gelernt werden. Und etwas, was schriftlich ist, ne, ist ja viel leichter als auswendig zu lernen. In einer Schrift kann geforscht werden, wie zum Beispiel Apostelgeschichte 17,11. Das heißt, ich nenne hier die Texte ja in der Bibel selbst, wo ihr in der Bibel selbst schauen könnt, dass die Leute der Bibel schon diese Sachen gemacht haben. Das heißt, dass Menschen ja geforscht haben in den Schriften, weil es zur Zeit des Neuen Testaments das Alte Testament schon gab. Das heißt ja, viele haben das gemacht, gelesen, geforscht. Viele, ich meine jetzt, vielleicht waren es ja 5%, weil die meisten nicht lesen und schreiben konnten, aber einige, wie hier der Apostel Paulus, konnten das machen. Punkt Nummer 4, eine Schrift kann als Lehrmaterial genutzt werden. Lehrmaterial. Ich erinnere mich nicht auswendig, was diese Texte, Lukas 4, 16 bis 21 und 2. Petrus 3, 1 bis 2, was da drin steht. Ja, aber okay, wie unsere Hefte, ne? Lehrmaterial. Und was ist denn der Vorteil von einem Lehrmaterial? Könnte ich nicht hier ohne Lehrmaterial diese Schulung machen? Dann sage ich, ja klar, ich, Rolf Dietz, könnte das machen, ja, weil ich ja 8 Jahre Theologie studiert habe oder mehr, 10 Jahre mit ne, Fortbildung und so Theologie studiert habe und 25 Jahre Erfahrung habe als Gemeindeleiter. Ich könnte das machen, aber ich will nicht ne, das Ende vom Buch sein, sondern ich möchte, dass andere das weitermachen. Und deswegen habe ich hier das, ne, das hier geschrieben. Lehrmaterial ist wichtig, vereinfacht. Und so auch die Bibel. Die Bibel kann auch ja als Lehrmaterial benutzt werden. Eine Schrift kann man geordnet und systematisch lehren. Apostelgeschichte 8, 27 bis 35. Ich weiß nicht mehr, was da drin steht, aber schon in biblischen Zeiten haben die Leute das gemerkt. Etwas Schriftliches, ne, ist immer, hilft immer sehr stark. Man muss ja nicht immer das Rad erfinden wieder, sondern man kann hier etwas, wir haben so im Voraus Vorbereitetes benutzen. Nächster Punkt, eine Schrift kann man kopieren, übersetzen und verteilen. Schon in biblischen Zeiten, Kolosser 4, 16, 2. Timotheus 4, 13. Das heißt, mit Schriften kann man ja ganz vieles machen. Kopieren, übersetzen und verteilen. Heutzutage sowieso. Damals war es ganz schwer zu kopieren, alles per Hand. Heute haben wir hier Drucker, ne? Wo man hier tausendfach oder millionenfach Sachen kopieren kann. Übersetzen. Ne? Ein Buch kann man da übersetzen und dann wieder kopieren, ne? Damit ja noch mehr Leute es lesen. Wie die Bibel ja übersetzt wurde in mehr als 2000 Sprachen. Über die ganze Welt oder vielleicht 3000, weiß nicht gar nicht mehr genau, aber mehr als 2000 sind sowieso Bibel und Teile der Bibel wurden übersetzt, ne, und verteilen. Ja, weil heutzutage ist ja der Druckverfahren so günstig, kann man ja Bibel verteilen. Für ja 2 Euro oder so kann man hier eine Bibel kaufen, eine günstige Verteilbibel. Nächster Punkt, eine Schrift ermöglicht jedem, ein Schüler der Offenbarung Gottes zu sein. Apostelgeschichte 17, 5. Mose 17 und so. Wenn jemand ein Buch hat, ne, kann er sich hinsetzen und teilnehmen in der Schulung. Das heißt, Bücher und solche Hefte sind sehr vorteilhaft. Deswegen kann ich euch nur empfehlen. Okay, wenn jemand sagt, nee, aber ich will ja nur anhand der Bibel das machen. Okay, du kannst das machen. Ich würde das nicht schaffen, ehrlich, ganz ehrlich gesagt. Ich habe da immer meine Schwierigkeit zu sagen, einfach hier die Bibel aufschlagen und sagen, lass uns heute diesen Text studieren und den anderen Text. Das heißt, ich bräuchte für, zumindest für mich selbst, so ein Manuskript. Und da habt ihr das Manuskript, ne, wo ihr auch eure Schulung, ich sage so, basieren könnt. Ihr müsst ja nicht alles wörtlich hier weitergeben, was ich geschrieben habe, sondern das ist ja nur ein Manuskript. Das heißt ein Skript, das heißt eine Zusammenfassung. Dann sehen wir, dass ja Gott die Bibel geschaffen hat und die Bibel ist sehr praktisch. Die hilft uns, weil Gott will, dass wir die Bibel studieren. Das Niveau deiner Bibelkenntnisse wird ausschlaggebend sein für zum Beispiel, was steht hier? Wenn du mehr die Bibel kennst, dann kann bestimmte Sachen besser geschehen und umgekehrt. Punkt Nummer 1, deine Fähigkeit, Gott zu vertrauen und Gott Vertrauen zu verbreiten. Römer 15, 5 bis 6, ganz wichtig. Wenn man die Bibel besser kennt, kann man Gott besser vertrauen, weil man ja seine Wörter kennt, ne? Seine Verheißungen. Wenn man weiß, was Gott versprochen hat, dann kann man sich dann fester an das halten. Wie man ja nur eine Versprechungen Gottes kennt, ne, dann ist es aber sehr wenig. Dann ist unser Glauben, kann ne, auch nur auf einen Punkt sich legen. Aber wenn man 1000 Versprechungen Gottes kennt, dann kann man sich auch 1000 Punkte legen. Und deswegen, umso mehr man die Bibel kennt, umso mehr kann man Gott vertrauen und dann auch dieses Vertrauen verbreiten, predigen und andere Menschen hier ermutigen, am Glauben zu bleiben. Und Punkt Nummer 2, deine Fähigkeit zu lehren und verkündigen. Wolfgang, würdest du bitte hier 1. Thessalonicher 2, 13 lesen?
Dann wäre auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von verkündete Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort genommen habt, sondern als das, was in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. 1. Thessalonicher 2, Vers 13.
Ja klar, jemand könnte sagen, Rolf, weißt du was, ich muss ja nicht die ganze Bibel kennen, damit ich predige. Wenn ich ja 3 Kapitel der Bibel kenne, dann kann ich predigen, dann kann ich sagen, okay, ich verstehe, das geht, theoretisch. Aber in der Praxis ist es so, wenn man ein Prediger werden möchte, wenn man das Wort Gottes predigen will, verkünden will, dann ja, hilft sehr, sehr stark, dass man ja die Bibel gut kennt. Ich denke, das ist ja ziemlich offensichtlich. Aber einige, die haben da ihre Probleme. Die sagen, nee, ich lese ein bisschen die Bibel, ein paar Verse jeden Tag und das genügt mir. Ich gehe raus und verkündige das Wort, was das Zeug hält. Versteht ihr, das ist, ne, ich sag mal so, so denken Menschen, die ganz wenig wissen, ist normal. Wie jetzt ein Kind, ne, ein Kind, was hier im zweiten Jahr ist, Schuljahr ist und denkt, der weiß so viel wie ein Wissenschaftler. Ne? Ja, warum? Weil er denkt, er weiß viel. Aber ein Wissenschaftler, wenn man ihn fragen würde, meinen Sie, wissen Sie sehr viel? Dann würde er sagen, nein, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Wie dieser berühmte Philosoph. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja klar, weil umso mehr man studiert, umso mehr weiß man, wie viel man noch nicht weiß. Versteht ihr? Deswegen, wenn jemand sagt, ich kenne schon so viel, ne? Ist wahrscheinlich, weil er sehr wenig weiß. Versteht ihr? Sowohl der junge Ausbilder als auch der Jünger müssen mit der Bibel verbunden sein. Dieses Jüngerschaftsmaterial, diese 12 Hefte, und jetzt haben wir ein dieses hier wäre quasi das Heft Nummer 14, beabsichtigt nicht, die Bibel zu ersetzen. Versteht ihr? Ich habe das hier nicht geschrieben, um zu sagen, Leute, ihr müsst die Bibel nicht lesen, kommt nur zur Jüngerschaft und ich werde euch beibringen, was die Bibel sagt. Das ist ja nicht das Ziel der Sache. Das Ziel der Sache ist zu zeigen, darum nenne ich immer ganz viele Bibelverse, dass diese Hefte hier aus der Bibel heraus gemacht wurden. Dass diese Hefte hier ich nicht geschrieben habe, um euch meine Meinung zu sagen, sondern um die Bibel zu erklären. Ich erkläre euch die Bibel, wie Jesus, wie Paulus sagt in Epheser 4,11, Lehrer. Jesus hat in der Gemeinde gestellt, Lehrer. Er selber war ein Lehrer. Deswegen, wir brauchen Lehrer, die uns, ich sage mal so, die schwierigsten Texte der Bibel erklären. Nicht um, damit sie ihre Meinung sagen, sondern damit sie uns das erklären, was da steht. Und deswegen müssen wir ja die Bibel gut kennen. Und durch die Hefte könnt ihr, sagen wir so, die schwierigsten Teile der Bibel verstehen, weil ich ja auch, sagen wir so, die verschiedenen Themen kenne durch die Bibel. Wenn wir hier eine Schulung haben über ein bestimmtes Thema, dann gehe ich durch die ganze Bibel, lese verschiedene Texte von 1. Mose bis Offenbarung, die über dieses Thema handeln und tue die alle zusammen. Und dann anderes Thema, mache das Gleiche. Durchgehe die ganze Bibel hinter dieses Thema und tue alles zusammen und so weiter. Das heißt, jedes Thema ist eher eine Zusammenfassung von, was die Bibel über dieses Thema sagt. Weil ja, es gibt ja Menschen, die diesen Fehler tun. Ihre eigene Meinung in die Bibel hereintun. Das nennt man ja Eisegese. Das heißt, die Bibel benutzen, um die eigene Meinung zu untermalen. Das ist ja ganz falsch. Viele machen das. Deswegen ist auch wichtig, dass ihr die Bibel gut kennt, damit ihr, falls ich das irgendwann tue, unbewusst, damit ihr das auch rausfindet. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich streng mich an, hier immer aus der Bibel heraus, die Bibel zu lesen und euch das erklären. Und letzte Überschrift für heute. In der Urgemeinde wurde ohne Heft und Stift gelehrt. Ja, das hat mich jetzt einmal eine lange Zeit in die Irre geführt, weil ich immer dachte, ja, schau mal, damals gab es ja keine theologische Hochschule, damals gab es keine Seminare. Und als ich über Jüngerschaft studiert habe, was Jüngerschaft bedeutet und geguckt habe, was hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht, ich habe so genauer betrachtet, dass er ja nicht nur Menschen geheilt hat und die Jünger immer geguckt haben, toll Jesus, hast du gut gemacht, noch einen geheilt oder so, lass uns hier ein bisschen um ein Lagerfeuer hier Gitarre spielen und ein bisschen singen, klatschen in die Hände, sondern dass Jesus wirklich die Jünger genommen hat und die gelehrt hat, denen was beigebracht hat, auch in der Theorie, die Kenntnisse weitergegeben hat. So wie in einer Ausbildung. In einer Ausbildung gibt es die Praxis, aber es gibt auch die Theorie, die zusammengeht. Und genau das hat Jesus gemacht. Und deswegen ist es ja auch das, was Jesus mit den Jüngern gemacht hat, eine Ausbildung. Oder sowas wie eine Hochschule, wo er sie vorbereitet hat, Gemeindeleiter zu sein und Prediger, Verkünder und Lehrer. Amen. Ihr seht schon, dass was ich gerade gesagt habe, nicht falsch ist. Oder ist jemand ja nicht einverstanden? Jemand sagt, nein, Rolf, die Jünger, die sind mit Jesus ja nur spazieren gegangen. Nein, ich behaupte, das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, war eine richtige Ausbildung oder sowas ähnliches wie eine Hochschule. Was hat mich in die Irre geführt? Die Tatsache, dass sie damals keine Hefte und Stifte und Bücher hatten. Jesus hat man liest ja nicht in den Evangelien, dass Jesus hier ein Buch aufgeschlagen hat. Oder damals benutzte man sehr oft auch diese Rollen. Das heißt, Pergamente, die man zusammengenäht hat in Form einer großen Rolle, die man dann ausgerollt hat. Und wenn man ja die Seite Nummer 40 suchen wollte, dann muss man da, versteht ja, rollen, bis zur Seite 40. Und umgekehrt, wenn man ja die Seite 5 hat, dann muss man rollen, zwei Rollen und so. Ihr könnt euch das vorstellen, bis zur Seite 5 oder so. Bücher, so wie wir sie heute haben, geheftet und so mit Seiten, das gab es nur später. Aber man liest nicht in der Bibel, dass Jesus hier eine Rolle oder ein Buch genommen hat und den Jüngern vorgelesen hat. Und man liest auch nicht, dass die Jünger hier sich irgendwie Notizen gemacht haben auf einen Zettel oder auf irgendwas. Und diese Tatsache hat mich ja jahrelang in die Irre geführt, wo ich gedacht habe, ja, Jesus hat gelehrt und so, der Bergpredigt, oh, ganz schön hier und die Jünger, Halleluja, Jesus lehrt die Bergpredigt und so, und nach zwei Tagen schon alles vergessen, was Jesus gesagt hatte. So ähnlich hat mir das vorgestellt damals, ne? Aber dann kommt die Frage. Und zum Beispiel Matthäus, der Evangelist, der hat doch das Evangelium nach Matthäus geschrieben. Die Bergpredigt. Wann hat er das, dieses Evangelium geschrieben? Wir wissen, das ist ja, ich weiß nicht genau, ungefähr um Jahr 70 nach Christus oder 80 nach Christus hat Matthäus dieses Evangelium geschrieben. Das heißt, 50 Jahre oder 40 Jahre später hat er das geschrieben. Aber woher wusste er das dann, ne? Was er da niedergeschrieben hat, ne? Aus seinem Kopf, aus seinen Erinnerungen. Und wieso hat er das alles im Kopf? Ja, weil damals ja niemand mit Heft und Stift gelernt hat. Die Kinder gingen nicht zur Schule mit einem Heft unterm Arm, sondern die gingen nur mit ihrem Gehirn zur Schule. Es gab die Synagoge, ne? Und es gab auch Kinder, die dann zur Synagoge gingen. Oder zu Hause haben die viele gelernt und so von den Eltern. Und was haben die da mitgenommen? Ja, nur ihr Kopf, nur ihr Gehirn haben sie mitgenommen. Und alles im Kopf behalten. Und deswegen müssen wir wirklich umdenken. Müssen wir verstehen, dass das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, war ziemlich das Gleiche, was heute eine Hochschule bedeutet. Wie jetzt der Apostel Paulus, ne, man liest, er saß zu Füßen Gamaliels. Ne, man denkt, er saß, okay, ne, sich hinsetzen vor den Füßen eines Mannes, ne, was bedeutet das? Ja, das bedeutet übersetzt, dass er eine Uni besucht hat. Gamaliel war ein Lehrer, ne, und damals gab es ja nicht diese Unis, wie es heute gibt, Hochschulen mit vielen Lehrern, mit Gebäude, mit ne, Säle oder so. Aber da gab es sowas, dass jemand sich hingesetzt hat auf einen Stein und andere haben sich um ihn herum gesetzt und gelernt und ganz konzentriert zugehört und alles aufgenommen im Kopf. Damals war das so. Und wenn es heißt, Paulus saß zu Füßen Gamaliels und später, ne, wird ihm vorgeworfen, ne, das viele Studium, ne, hat dich den Kopf, du spinnst, weil du zu viel studiert hast. Das heißt, man hat ihm vorgeworfen, ja, du hast so viel studiert, deswegen, ne, tickst du nicht richtig, ne. Und dadurch sehen wir, dass er ja sehr viel studiert hatte, dass er sowas wie eine Uni hatte. Nur das hieß ja nicht Uni, es hieß ja nicht Ausbildung, aber vom Inhalt her, von der Theorie, die weitergegeben wurde, war das sowas Ähnliches. Deswegen, es gibt Leute, die denken, ja, Jüngerschaft heißt da, ne, sich hinsetzen zu Füßen vom Pastor der Gemeinde, das heißt da im Gottesdienst hören, was der Pastor sagt und dann nach Hause gehen und wenn man zu Hause angekommen ist, schon alles vergessen. Das ist völlig was anderes als damals. Heute sind wir gewohnt, Notizen zu machen, Bücher. Wenn jetzt das Kind zur Schule geht oder ne, wenn der Jugendliche zur Uni geht, ja, dann hat er Bücher, dann hat er einen Computer, dann hat er Stifte, dann hat er Papier, ne? Und so studiert man heute. Damals war das anders. Und deswegen müssen wir diese Brücke schlagen. Wir können nicht heute studieren wie damals. Wir können nicht sagen, willst du eine Ausbildung machen zu Füßen Jesu? Geh und setz dich zu Füßen Jesu. Das funktioniert nicht. Heute brauchen wir Stifte, Bücher und Hefte und Schreiben, weil wir so gewöhnt sind. Wir setzen uns in einen Gottesdienst oder in einer Schulung und nach 24 Stunden haben wir schon alles vergessen und das meiste vergessen. Deswegen müssen wir Notizen machen. Versteht ihr? Heute ist es anders. Wir können das nicht vergleichen. Wir können nicht sagen, wir machen die Jüngerschaft wie damals. Mit den gleichen Methoden wie damals. Das wird dann heute nicht funktionieren. Die Methoden haben sich geändert. Die Menschen haben sich geändert. Deswegen brauchen wir heute andere Methoden. Und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch, warum diese Lehre, warum diese Hefte so wichtig sind. Weil, ne, wenn jemand sagt, aber schau mal, Jesus hatte ja nicht diese Hefte. Und warum sagst du, Rolf, wir brauchen diese Hefte? Jesus hatte nicht die Hefte. Und ich sage, ne, und dass diese Hefte ja, ich sag mal so, ungefähr das Gleiche oder so ähnlich sind im Inhalt, was Jesus gemacht hat. Deswegen nenne ich das ja auch Jüngerschaft, weil das lehnt sich an das, was Jesus gemacht hat. Dann würden einige sagen, aber Jesus hatte ja keine solche Hefte. Ja, weil damals niemand solche Hefte hatte. Niemand hatte Bücher, weil es zu teuer war. Die Leute hatten, ne, das Geld nicht für sowas. Der Apostel Paulus, der hatte ja mindestens 3 Bücher, ne? 3 Bücher, kann ich euch beweisen, dass er hatte 3 Bücher. Aber die anderen Apostel, man weiß nicht, ob sie Bücher hatten. Die Gemeinden hatten Bücher, weil sie ja ein bisschen Geld hatten. Aber Menschen, ne, hatten gar keine Bücher. Und deswegen, wenn wir das Gleiche machen möchten, wie Jesus mit seinen Jüngern gemacht haben, dann müssen wir das ja übersetzen auf den heutigen Tag. Und dann müssen wir dieses Lehrmaterial benutzen. Muss ja nicht das sein, was ich geschrieben habe. Aber ich habe mich ja 25 Jahre mit dem Thema beschäftigt, Jüngerschaft gemacht und nachgedacht und die Bibel gelesen und zu diesem Ergebnis gekommen. Und es gibt auch andere, die auch sowas Ähnliches machen, aber die meisten, die haben ja nur ein Heft oder 2 Hefte. Und dann muss ich sagen, 2 Hefte, die erreichen wirklich nicht das, was Jesus in 3,5 Jahren mit seinen Jüngern gemacht hat. Das kann man nicht, wirklich nicht vergleichen. 14 Hefte kommt schon näher, weil es ja 3,5 Jahre sind. 14 Semester. Nein, 14 Quartale, besser gesagt. 14 Quartale. Um heute die gleichen Lernergebnisse zu erzielen wie damals, brauchen wir unbedingt Notizen und Lehrbücher. Amen. Gott segne euch.